Wer hat Sünde? Was ist Sünde? Und wie kommt es zur Sünde? Der Begriff Sünde ist ja sehr umstritten. Meine lieben jungen Freunde, ich glaube, dass wir im allerletzten nur wissen können, was Sünde ist, wenn wir den fragen, der das alleine weiß. Nun, Freunde, ich glaube, dass wir damit das eigentlich ernsteste Thema berühren, das wir hier in Marburg zu verkündigen haben. Das ernste Thema insofern, als es uns betrifft. Sünde hat mit Sund zu trennen. Sund ist eine Trennung von zwei eigentlich zusammengehörigen Landstrichen. Sonderung, Absonderung, Trennung, das alles gehört damit hinein. Aber Sünde heißt ganz bestimmt von Gott her gesehen, darauf kommen wir dann gleich noch zurück, Trennung und Kontrabewegung. Wer hat Sünde, ist unsere erste Frage. Und ich beantworte das heute Abend jetzt erstmal nur von der Bibel her. Denn kein anderes Buch kann Auskunft geben. Alle anderen Bücher, philosophische, wissenschaftliche und so weiter, die Psychologie und Psychiatrie und die Pathologie in all ihren Gestaltungen, sie kann Symptome zeigen. Sie kann irgendwelche einzelnen Krankheiten, nicht wahr, und Miseren aufzeigen. Aber das Eigentliche, den Kern, nicht wahr, hinter allem, den Bruch, der hinter allen Brüchen steht, die heißen, wie sie wollen, den kann keine menschliche Instanz aufweisen, kann alleine nur Gott. Wer hat Sünde? Erste Frage. Im Neuen Testament, im Römerbrief, heißt es hierzu kurz. Hier ist kein Unterschied, keiner. Sie sind alle Sünder. Alle Zeit und an allen Orten, in allem, was sie tun, mangelt ihnen der Ruhm Gottes, den sie bei Gott haben sollten, aber eben nicht haben. Hier ist kein Unterschied. Alle Sünder, alle gleich, alle haben wir das gemeinsam. Wir sind eine Gesellschaft, die das gemeinsam hat vor den Augen Gottes. Wer hat Sünde? In einem weiteren Text sagt die Bibel, wiederum im Römerbrief, sie sind alle, bitte beachten Sie, alle sind sie abgewichen und allesamt sind sie aufgrund dessen, dass sie von Gott abgewichen sind, untüchtig zum Glauben, zum Gehorsam und zum Leben. Da ist auch nicht einer, sagt die Bibel, und das ist jetzt ein wichtiger Satz, den bestreiten wir nämlich fast alle von Haus aus, da ist auch nicht einer, der Gutes tue. Auch nicht einer, der Gutes tue. Das heißt nämlich etwas tue, das von Gott kommt und nicht von uns herkommt, nach unserer Meinung, nach unseren Vorstellungen, nicht wahr? Einfach deswegen haben wir keine Möglichkeit, gut zu sein. Weil unsere Taten, wenn sie nicht von Gott kommen, von uns kommen. Und die Taten, die von uns kommen, können jetzt nach den Maßstäben dieser Welt die besten sein. Sie taugen vor den Maßstäben Gottes alle zusammen nichts, als nur das eine zu offenbaren, dass wir sogar noch in den sogenannten guten Werken selbstständige und selbstherrliche Menschen sind und bleiben wollen. Im Johannesevangelium heißt es, darum lieben auch die Menschen die Finsternis. Darum lieben sie das Dunkel. Die meisten Verbrechen werden im Dunkeln begangen, in der Nacht begangen. Die meisten Verbrechen hinter einer Maske, hinter einem Strumpf, nicht wahr? Man zeigt sich nicht, wenn man sündigt. Wenn man sogenannte gute Werke tut, dann zeigt man das gerne jedem. Hat man ja nichts zu fürchten. Und daran kann man dann auch erkennen, wann man gute und wann man schlechte, böse Werke, ungöttliche tut. Nämlich immer dann, wenn man es heimlich machen muss. Darum lieben auch die Menschen die Finsternis, die selbstumkreisende, eitle Art mehr als das Licht, auch dass sie durch das Licht nicht erhellt und beleuchtet in den Scheinwerfer hineingerissen werden, der es allen zeigt, was los ist, damit sie nicht verraten und erwischt würden, einfach deswegen, weil sie alle wissen, dass ihre Werke böse sind von Grund auf. Genau darf man nicht mal bei den besten Werken hingucken, dann entdeckt man auch, dass der Wurm drin ist. Und die Heilige Schrift sagt, wer Arges tut, der hasst das Licht und er muss es hassen, so sehr, dass er nicht ans Licht zu kommen bereit ist, damit seine Werke nicht gestraft würden. So sehr, dass wenn das Licht erscheint, dann wird es kaputt gemacht. Als Jesus erschien, musste er sterben, denn er offenbarte dieses Faktum, alle verloren, alle Sünder, alle rettungslos verloren. Und nun gab es nur zwei Möglichkeiten, entweder sich retten zu lassen und damit zuzugeben, dass wir verloren sind, oder die Errettung in die eigene Hand zu nehmen und dann einfach es nötig zu haben, den kaputt zu machen, der behauptet, wir könnten das nicht. Das, sagt die Heilige Schrift, ist der letzte Grund der Jesusfeindlichkeit, der Lichtfeindlichkeit, dass wir sehr gut wissen um unsere Art, um unsere Werke. Die Sünde ist also allgemein. Sie ist das Gemeinsame. Sie ist geradezu das Gemeine. Nachdem wir klargestellt haben, wer Sünde hat, alle, das wollen wir immer im Gedächtnis behalten, kommen wir zur nächsten Frage, die lautet, was ist Sünde? Es ist also die Sünde, Sonderung, Trennung von Gott, Ausdruck der Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit ist nichts anderes als ein Ausdruck der Freiheit und der Freiheiten, die der Mensch sich nimmt, gebunden an seine Maßstäbe. Freiheit hat man immer sowieso nur in der Gebundenheit. Entweder wir sind gebunden an Gott oder wir sind gebunden an uns. Je nachdem, woran wir gebunden sind, je nachdem werden die entsprechenden Kräfte zum Vorschein kommen. Sind wir an Gott gebunden, meine lieben jungen Freunde, dann werden göttliche Kräfte zum Vorschein kommen. Sind wir an uns gebunden, dann werden menschliche, allzu menschliche Kräfte zum Vorschein kommen. Schauen Sie sich um in Ihrer Welt, lesen Sie sich hinein in die Geschichte der Menschheit, nicht wahr? Eine Geschichte, von der wir sagen dürfen, ohne viel zu übertreiben, eine Geschichte von Blut und Tränen. Sünde. Was ist Sünde? Die Heilige Schrift gibt uns einen Modellfall dieser Selbstständigkeit. In Jesaja 14, und dieser Text, den ich jetzt lese, wird gedeutet auf den Satan. Und ich möchte das sehr gerne übernehmen, dass hier das Prinzip, die Grundverhaltensweise des Satans aufgedeckt wird. Nicht in einer Figur, sondern in seinem eigentlichen Wesen. Wie man sich den Satan vorstellt, ist in einem gewissen Sinne deswegen jedermann überlassen, weil die Heilige Schrift verzichtet hat, den Satan zu beschreiben, einfach deswegen schon verzichtet hat darauf, weil seine Wirkungen schon schlagend genug sind, sodass man ihn selber eigentlich gar nicht mehr zu sehen braucht. Ich habe jedenfalls die Nase voll, nicht wahr? Mir genügen die Wirkungen. Es ist auch ein großes Problem unter den denkenden Menschen, woher die Sünde kam, nicht wahr? Liebe junge Freunde, für mich ist das kein Problem mehr, dem ich nachdenke. Einfach weil ich entdeckt habe, ich kann dieses Problem nicht lösen. Ich kann es nicht enträtseln, woher es kam, was der Sünde heißt und Satan heißt. Ich weiß nur eines, dass alles, was auf der Welt ist, Geschöpf Gottes ist. Dass also hier ein Geschöpf eine Gabe von Gott bekommen, benutzt hat gegen Gott. Die Gabe selber war neutral, wertneutral. Der Mensch hätte so und so entscheiden können. Und der Engel in Nichtsgestalt, von dem wir glauben, dass er Luzifer Satan ist, nicht wahr, hat auch die Gabe der Freiheit, der Wahlfreiheit, seine Gabe zu benutzen für oder gegen Gott. Und er hat zu seinen Gunsten gegen Gott entschieden. Und zwar unter folgenden Worten. Gedachtest du doch in deinem Herzen, im Zentrum deines Wesens, ich will in den Himmel steigen. Liebe junge Freunde, so drückt sich Sünde immer aus. Trennung von Gott drückt sich immer so aus. Ich will. Gefragt wird nicht, Gott, was willst du, sondern gesagt wird, ich will. Und dann steht man auf seinen Standpunkt, bis man daran kaputt geht womöglich. Ich will in den Himmel steigen, meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht. Ich will über die hohen Wolken fahren und gleich sein dem Allerhöchsten. Schauen Sie, hier ist ausgedrückt, was Sünde ist. Das Geschöpf möchte gleich sein dem Allerhöchsten, dem Schöpfer selber. Möchte noch über den Schöpfer sein. Hildegard Knef, die Sie vielleicht alle kennen, die hat das auf eine andere Weise ausgedrückt. Mindestens ihren Text, den sie von ihrem Texter bekommen hat, entnehme ich das. Sie fragt nämlich, ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Und dann antwortet sie auf diese Frage, wozu gehöre ich eigentlich? Wessen Eigentum bin ich? Da antwortet sie, ich glaube, ich gehöre nur mir ganz allein. Liebe Freunde, und damit ist man auf den Abgrund gestellt. Jeder stirbt mit sich alleine und für sich alleine. Wenn er Gott nicht mit sich hat, ist er verraten und verkauft an sich alleine. Selbstständigkeit, ich will, ist das Wesentliche dessen, was da Satan heißt. Und ich würde ihn mir auf gar keinen Fall vorstellen mit einer Missgabe und einem Pferdefuß. Ich wünschte, der Satan hätte einen Pferdefuß, dann könnte ich ihn ja erkennen. Dann könnte ich ihn ja sofort sehen. Nein, der kommt in Frack und Seide. Der kommt mit modernsten Sätzen und Schlagwörtern, nicht wahr? Er kommt zum Beispiel in diesem wunderschönen Satz auf uns zu und blendet uns alle. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ist genau dasselbe wie ich will. Was ist Sünde? Sie ist also Selbstständigkeit, Selbstherrlichkeit ohne Herrn. Jeder eben sein eigener Herr, sein eigener Chef, sein eigener Minister. Was ist Sünde? Es ist Selbstgerechtigkeit. Und nun müssen wir einmal hineinschauen in unsere Welt, was da Gerechtigkeit ist, die wir schaffen können. Der Rechtsphilosoph von der Heide hat einmal gesagt, das beste Recht auf dieser Erde ist immer noch jemandes Unrecht. Immer. Wir kommen aus dem Teufelskreis nicht heraus, dass auch das allerbeste Recht noch jemandes Unrecht ist. Und liebe Freunde, diesem Gesetz unterstellt sich Gott, das gebe ich vorweg auf. Es ist Gottes Unrecht, wenn er Recht schaffen will. Jesus Christus muss das Unrecht auf sich nehmen und sterben. Einer muss es auf sich nehmen, einer muss es festhalten. Wenn wir es an den anderen weitergeben, kommt es nicht aus der Welt heraus. Das beste Recht ist immer noch jemandes Unrecht. Jesus Christus ist gestorben ungerechterweise, denn er hat den Tod am Kreuz auf Golgatha nicht verdient. Den hatten wir verdient. Aber eben diese Ungerechtigkeit, die er auf sich nimmt, schafft unser Recht, das allerbeste Recht, weil es vor Gott gilt und nicht nur vor Menschen, weil es für alle Zeit gilt und nicht nur für eine Zeit. Und Sie wissen, wenn Sie Rechtsphilosophen oder Jurastudenten sind, dass das Recht in seinem Inhalt sich auch ändert und vermehrt. Die Paragraphen werden immer mehr, die Anklagepunkte immer mehr. Und wenn man uns retten könnte mit Gesetzen, müssten wir längst gerettet sein. Wie sagt die Bibel schon vor fast 2000 Jahren? Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Na und, was kann es? Es kann uns prügeln, verdammen, verurteilen. Es kann uns offenbaren, wer wir sind, aber retten kann es uns nicht. Aber in Jesus Christus ist Gnade und Wahrheit geworden, als ein Geschenk uns angeboten. Sünde, was ist Sünde? Sie ist letztlich die Selbstliebe, der Egoismus. Sie ist die Egozentrik, wo der Mensch in der Mitte steht und alles sich um ihn dreht. Selbstumkreisung. Es ist wie mit einem Strudel, an dessen Nullpunkt nicht war, wenn einer nicht oben noch Luft geholt hat, man nicht mehr als tot vorbeikommt. Nullpunktsituation, Nihil-Situation, die Situation des Nichts, die Situation des Endes. Man ist am Ende. Eve of Destruction. Man ist am Ende. Alles ist am Zerspringen. Alles ist kaputt. Es ist nicht mehr drin. Schauen Sie, Selbstmord ist dafür, wie gesagt, ein anderes Wort. Die Sünde, was ist das? Es ist letztlich der Ausdruck, der das umdreht, was Jesus gesagt hat in seiner entscheidendsten, schwersten Stunde. Er sagte dort, Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und was sagen die Menschen? Sie sagen, unser Wille geschehe, wie auf der Erde, wenn es angeht, so auch im Himmel. Das ist Sünde. Unser Wille, nicht sein Wille, das ist Sünde. Ausdruck dieses unseres Willens und Ausdruck seines Willens ist immer das Wort, gesprochen oder geschrieben. Sie brauchen überhaupt nicht anwesend zu sein. Sie können mir auf Zettel schreiben, was Sie wollen. Und dann weiß ich ganz genau, als wären Sie im Raume, was Sie wirklich sind und was Sie wollen. Und so ist auch Gott mit seinem Willen durch sein geschriebenes und gesprochenes Wort, ohne selber sichtbar zu sein, mitten unter uns. Was ist Sünde? Eigenwilligkeit, Eigensinnigkeit, Eigenständigkeit ohne Stand und ohne Halt und ohne Haltung. Oh, wir haben heute so wenig Menschen mit Haltung, die sich wirklich sehen lassen dürfen, ohne fürchten zu müssen, dass die anderen über sie lachen, weil sie sie besser kennen. Was ist Sünde? Die Bibel sagt eindeutig, was nicht aus dem Glauben geht, das ist Sünde. Und der Glaube, der kommt nun einmal aus dem Wort Gottes, gegründet oder mitgegeben in der Predigt, in der Verkündigung in ihren verschiedenen Arten. So ist also Sünde nichts anderes als ein Nichtfragen nach Gott. Ein Nichtfragen nach Gott da, wo er spricht, da, wo er in seinem Wesen erscheint, wo er sich offenbart, wo er die Tür öffnet, die eine einzige Tür, von der Jesus sagt, ich bin diese Tür. Das ist die Sünde, dass wir nicht glauben an diesen Jesus, dass wir das nicht anerkennen wollen, um zur Erkenntnis zu kommen, dass da die Tür ist, dass wir nebenan durch die Wand wollen und uns den Schädel einrennen und uns dabei erschöpfen und daran kaputt gehen, statt zum Heil zu kommen. Meine lieben Freunde, was ist Sünde? Ich hoffe, dass das ein bisschen klar geworden ist. Sünde ist letztlich nicht glauben an Jesus Christus. Das ist die Sünde, dass sie mir gegenüber, sagt Jesus, Zweifel haben. Das ist doch jetzt klar, dass sie die Kontrastellung einnehmen, dass sie alles anzweifeln, nur sich selber nicht, dass sie alles in Frage stellen, nur sich selber nicht, dass sie über alles lachen, nur nicht über sich selber. Sie geben alles her, nur nicht ihr Ich will. Sie lassen alles los, nicht ihre Meinung. Sie fragen immer wieder, sollte Gott gesagt haben? Das ist ihre uralte Parole. Was ist Sünde? Die Bibel sagt, Sünde ist der Leute Verderben. Es ist die Ur- und Grundsünde, die darin besteht, dass wir das erste Gebot übertreten und nicht etwa zuerst die anderen Gebote. Zuerst leben wir mit Gott im Bruch und dann kommen die Brüche, die Einbrüche, die Ehebrüche und Vertragsbrüche. Dann erst, nicht umgekehrt. Was ist Sünde? Die Sünde ist der Bruch mit Gott. Hier geht es nicht um bloße Verfehlungen etwa gegen Gesetze der Regierung, die ja wechseln, nicht wahr? Oder Verstöße gegen die Sitten und gegen die Moral, die wechselt ja auch, wie wir das ja alle merken in diesen Tagen und Jahren. Die ändern sich, die kommen und gehen. Wer da bleibt, ist gestern, heute und morgen immer derselbe Doppelpunkt, Jesus Christus. Und das ist die Sünde, sich von ihm zu trennen, nicht von irgendwelchen Sitten sich zu trennen, ist die Sünde. Wir können die ganzen Sitten aufgeben und hätten nichts verloren, wenn wir Jesus festhalten. Bei der Sünde geht es immer um das Wissen, An dir, o Gott, habe ich mich versündigt. An dir allein habe ich gesündigt. Liebe junge Freunde, seid von der Frucht gegessen. Seitdem sie verzehrt wurde im Paradies, ist alles verzerrt. Überall, aber auch überall ist der Wurm drin. Überall, überall das Sterben und der Tod. Die Natur, die ursprünglich gute, von Gott geschaffene Natur, ist aus Gottes Händen gefallen und damit kaputt. Kaputt, was heil war. Die Natur, die wir dann auch selber nicht ertragen können, übertünchen wir mit Kultur. Sie wird ersetzt durch Kultur. Denn die Natur ist, weil sie verdorben ist, ist Nacktkultur nicht mehr zu ertragen, nicht einmal für uns. Wer wollte die Nacktkultur des ungebildeten Menschen ertragen? Das schafft keiner von uns. Aber auch eben die selbstgemachte Kultur, das selbstgemachte Kleid, weil wir uns dessen schämen und weil wir in unserer Nacktheit des Ungehorsams gegenüber Gott frieren, auch dieses Kleid, dieses selbstgemachte, zeigt nun neuerdings überall seine Fratze. Auch die Maske für die Maske täuscht uns nicht mehr darüber hinweg. Die Dichtung aus dem Nichts sagt nichts. Nihil, Hoffnung zum Tode, ist ihr einziger Inhalt. Philosophie und Dichtung sind sich hier ziemlich einig. Auf allen Gebieten unserer Kultur, alles am Leben vorbei. An der Plastik, am Blut, am Pulsschlag Gottes vorbei. Abstraktionen, mangelnde Lebensbezüge bis hinein in die Theologie. Des Gedankens Blässe kränkelt uns überall an, überall, auch in der Wissenschaft. Was soll die Wissenschaft um der Wissenschaft willen? Die Wissenschaft hat dem Leben zu dienen. Andernfalls sind es tötende Gedanken und wir werden es recht bald merken. Jawohl, überall sieht man die Folgen der Destruktion, die Degeneration in der Musik, die Dissonanzen im Verhältnis der Menschen unter sich und zu Gott. Dissonanzen, schreiende Dissonanzen, quälende Dissonanzen. Die Menschen nennen so etwas Fortschritt. Unsere nächste Frage heißt, wie kommt es zur Sünde? Wie kommt es zur Sünde? Nicht woher kommt sie, sondern wie kommt es zur Sünde? Wie kommt es zur Sünde? Wie kam es zur Sünde damals und wie kommt es immer wieder zur Sünde? Es ist die Frage, ob es ein Prinzip gibt, nachdem die Sünde immer wieder arbeitet, nachdem sie immer wieder zum Vorschein kommt. Und ich glaube, es gibt ein solches. Im 1. Mose, im 3. Kapitel, im 6. Vers, nicht wahr? Da ist unter dem Obersatz sein zu wollen, wie Gott ohne Gott und gegen Gott, genau bis ins Kleinste beschrieben, wie es zur Sünde kommt. In dieser Geschichte von Adam und Eva, über die schon viele gegrübelt und gedacht und geschrieben haben, manche auch gelacht haben, über dieser Geschichte als einen Modellfall heute Abend können wir ablesen, wie es auch heute immer noch zur Sünde kommt. Was heißt es dort in dieser Geschichte? Was wird dort gesagt? Von der Eva wird gesagt, von dem Menschen wird gesagt, von dem zweiten Menschen wird gesagt. Sie schaute an, es fiel etwas in ihre Augen, Augenblick, Sekunde ist das oft, was da in die Augen fällt und alles zerstört. Und das, was sie sah, war lieblich anzuschauen. Und sie dachte, das müsste lustig und schön sein, gerade das Verbotene zu haben, gerade das Verbotene zu tun. Es ist ein unheimlicher Kitzel im Gebot. Und ich glaube, dass Gott auch dieses Gebot in die Welt bringt, um uns zu offenbaren, dass wir als Geschöpfe ohne den Schöpfer verderbliche Kreaturen sind. Dem Argen ausgeliefert, dem Ärgernis so nahe. Jawohl, es macht doch klug, nicht wahr, selbstständig zu handeln, selber mal so ein bisschen die Vorhänge wegzureißen. Und dann nahm sie die Eva. Sie nahm, sie griff zu, wo sie nicht hingreifen durfte und sollte. Und dann aß sie von dem Genommenen. Sie nahm es in ihr Leben hinein. Das ist ja das Schlimme, dass es ins Leben hineinkommt. Nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Und was sie gegessen hatte, was sie hatte, das gab sie weiter. Man kann nichts geben, was man nicht hat. Aber was sie hatte, das gab sie weiter an ihren Nächsten. Und ihr Nächster war ihr Mann. Und dein Nächster ist vielleicht auch dein Mann oder deine Frau oder deine Kinder. Und meine lieben Freunde, die sie nun unter uns sind als Erwachsene, was haben sie? Wovon leben sie? Was essen sie? Und was geben sie weiter an ihre Kinder? Ich wundere mich nicht über unsere Jugend heute in der ganzen Welt und zumal in Deutschland. Ich wundere mich gar nicht. Denn ich bedenke, dass wir als Erwachsene nur weitergeben können, was wir haben, wovon wir selber essen und leben. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir dieses Gift weitergeben, nämlich das Gift der Sünde, des Ungehorsams, des mangelnden Vertrauens, dass Gott recht hat, wenn er sagt, nimm nicht davon. Und die Bibel berichtet, da wurden sie sich ihrer Nacktheit bewusst. Bis dahin begleitete sie der Gehorsam. Bis dahin waren sie eingehüllt im Gebote Gottes als einer Heilseinrichtung. Jetzt wurden sie Schritt für Schritt mehr und mehr gerade von diesem Gebot, das zu ihrem Heil gesetzt war, wurden sie von diesem Gesetz entdeckt, der Decke beraubt. Und es kam die Nacktheit ihres Egoismus, ihrer Selbstliebe, ihres Missbrauches der Freiheit, die Gott ihnen gegeben hat, Missbrauch für sich leben zu wollen mit dieser Freiheit zum Vorschein. Sie standen entkleidet da, entkleidet des Gehorsams, des wärmenden Gehorsams. Meine lieben jungen Freunde, Sie dürfen sich darauf verlassen, dass der Gehorsam auf Gott, der Glaube, das Vertrauen, die Liebe und das Leben mit Gott eine wärmende Funktion hat. Wo das wegfällt, ist es so eiskalt in dieser Welt, in dieser Eiszeit der Herzen. Da muss einer den anderen fürchten. Da kann man nicht mehr zueinander rücken und beieinander sein. Das Misstrauen ist zu groß, das Wasser der Sünde zu tief. Jawohl, der nackte Egoismus erfriert buchstäblich immer. Es fröstet einem angesichts des rücksichtslosen, nackten Egoismus. Und sie versuchten und versuchen es bis heute, sich selber zu bedecken, sich selber zu bekleiden und sei es mit dem Blätterwerk frommer Werke. Oh ja, wie kommt es zur Sünde? Immer auf ein und dieselbe Art, damals und heute. Im Jakobusbrief finden wir folgendes Prinzip festgehalten. Wenn deine Lust empfangen hat, ausgelöst durch etwas, was dir in die Augen fällt, es sei ein Mädchen, es sei fremder Leute Geld und so weiter, ach, es gibt so viele Dinge, dass man sie gar nicht aufzählen kann hier, nicht wahr? Wenn deine Lust empfangen hat, was denn? Nämlich die Zustimmung deines Willens, der immer mindestens zwei Möglichkeiten hat, dein Wille, nämlich die Wahlmöglichkeit, die Wahlfreiheit. Es ist nicht notwendig, dass du sündigst. Du kannst wählen, solange Gott mit dir spricht, zwischen deinem oder seinem Wort, zwischen seinem oder deinem Willen. Notwendigkeit ist nur da, wo es nur einen Weg gibt. Und ich wünschte, wir kämen in die Notwendigkeit, dass wir nur dem einen Weg folgen, nämlich nicht unseren, sondern Gottes Weg. Wenn deine Lust empfangen hat, nämlich die Zustimmung deines Willens, dann gebiert sie, dann bringt sie hervor die Sünde. Dann ist es soweit. Satans Weg, höre gut zu, Satans Weg ist noch immer derselbe. Über deinen Willen, den Gott übrigens auch verwenden will für sich, über deinen Willen, seinen Willen gegen den Willen Gottes durchzusetzen, ist immer derselbe. Das ist sein Prinzip. Lassen Sie mich noch ein ganz wichtiges Prinzip deutlich formulieren. Wir sind Sünder nicht etwa, weil wir sündigen und dabei sogar einige unserer sündigen Taten Verbrechen sind, die gegen das menschlich-bürgerliche Gesetzbuch sogar verstoßen, die sich nicht einmal die Menschen gefallen lassen, geschweige Gott, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das Sündersein, das Getrenntsein von Gott ist das Erste und alles andere folgt daraus. Die Sünde ist auch nicht ein Quantitätsbegriff, ein Massenbegriff. Sie ist ein Qualitätsbegriff. Sie ist ein Zustand, aus dem alles andere folgt. Wenn man nicht steht auf Gott, sondern auf sich steht, nicht wahr? Dann folgt daraus alles. Wie umgekehrt auch. Wer Sünde tut, sagt die Bibel, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang. Dazu aber ist er erschienen, der Sohn Gottes. Dazu ist gekommen Jesus Christus zu keinem anderen Ziel, als die Werke des Satans zu zerstören. Die Sünde und der Tod daraus folgen. Die Trennung von Gott, der Tod, der ewige Tod. Das sind die Werke Satans. Zu keinem anderen Zweck kommt Jesus, als sie zu zerstören. Jesus kommt nicht, die Menschen zu beschimpfen. Jesus kommt nicht, an den Symptomen herumzufuschen. Sondern Jesus kommt, das Wesentliche der Sünde zu zerstören. Und das Wesen der Sünde ist Satan. Ein wichtiger Satz. Nicht du, Mensch, bist Satan und nicht du, Mensch, bist Gott. Du stehst in der Entscheidung zwischen beiden als einer Möglichkeit. Du stehst in der Entscheidung, deinen Willen als Einstieg benutzen zu lassen vom Satan oder von Gott. Und ich darf dir sagen, und ich muss dich warnen sogar davor, bleibe nicht im leeren Raum stehen. Die Natur duldet keinen leeren Raum. Es wird, wenn der Leerraum ist, irgendeiner kommen, und zwar schnell kommen und diesen Raum füllen. Und du hast die Entscheidung, wer da reinkommt, wer den Raum füllt, wer dein Leben erfüllt, wer den Sinn deines Lebens dir gibt. Unsere letzte Frage, wie kommen wir aus der Sünde heraus, aus der Schande, aus der Scham? Nicht wahr? Ich kann das hier ganz kurz machen. Jesus Christus kommt in diese Welt hinein. Das ist unsere Chance, rauszukommen. Jesus Christus kommt hinein in diese Welt. Kommt von Gott zu uns und deswegen ist er der Weg von uns zu Gott. Was von uns ausgeht, das endet bei uns. Auch die schönsten Ideen, auch die schönsten pädagogischen Ideale, Erziehungsideale, sie kommen von uns und sie scheitern bedauerlicherweise eben gerade an uns, die wir sie haben. Was aber von Gott kommt, scheitert nicht an Gott. Ganz bestimmt nicht. Wer sich in Gottes Hände begibt, der darf wissen, er wird nicht in diesen Händen umkommen, wird nicht belogen, bedroht, bestohlen, gemordet, sondern zum Leben gebracht, durchgetragen, ein Leben lang. Wie kommen wir nun aus der Sünde heraus, aus der Schande? Noch einmal, dadurch, dass Jesus hineinkommt. Aber es gibt Menschen, die sagen, sie haben keine Sünde. Die Heilige Schrift sagt uns, so wir aber unsere Sünde bekennen, nachdem wir sie erkannt haben. So ist Gott treu und gerecht. Wir brauchen ihn nicht zu fürchten. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er uns die Sünden vergibt, dass er unsere Schuld nicht noch draufschlägt, dass er nicht was fällt noch stößt, wie Nietzsche fordert. Er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Sünde und Schuld und von aller Untugend. Laut dem Worte Gottes sind alle Menschen verloren. Laut dem Worte Gottes brauchen alle Menschen die Errettung, auch wenn du das nicht einsiehst, du kannst es gar nicht einsehen. Nur Gott weiß Bescheid, woher du kommst, wohin du gehst und wes du bedürftig bist. Du kommst aus seiner Hand, er hat dich geschaffen, er kennt den Sinn deines Lebens und er weiß, wenn du daran vorbei bist. Wenn du das Ziel verfehlt hast, das ist wiederum ein anderer Ausdruck für Sünde. Nur er kann dir sagen, was dir fehlt. Und nur er kann dir geben, was dir fehlt. Aus dem eigenen ist nichts zu holen, gar nichts, was Gott heißt. Deswegen, laut dem Worte Gottes, alle verloren. Alle brauchen Errettung vor dem Zorne Gottes. Deinem Gericht angedroht, in deinem letzten Gericht. Keiner kann dich selber erretten. Keiner, wie wir schauten, selber aus dem Dumpf holen, an den eigenen Haaren. Jesus ist gekommen, uns zu erretten, uns zu befreien von den Ansprüchen der Sünde, des Todes, des Satans. Er ist gekommen, diesen Satan und seine Folgen zu zerstören, indem er sich selber zerstören ließ, indem er vor dem letzten Gericht noch ein Gericht über sich ergehen ließ. Ein Todesurteil. Jesus ist mein Rechtsanwalt, unser aller Rechtsanwalt, unser Stellvertreter. Er ist der Rechtskenner, er kennt das göttliche Recht nicht nur, er ist das göttliche Recht. Er ist das Recht, das vor Gott gilt. Wer sich hinter diesem Rechtsanwalt stellt, darf wissen, dass er beim letzten Termin, beim letzten Gericht hundertprozentig durchkommen wird. Sie können sich darauf verlassen, auch wenn es noch lange nicht so weit zu sein scheint. Er, Jesus Christus, streitet für uns, wie ein guter, wie der beste Rechtsanwalt. Jawohl, darum preiset Gott seine Liebe gegen uns, dass er Christus hat für uns sterben lassen, da wir noch Sünder waren, da wir noch lebten als solche, die gar nicht nach Gott fragten, hat Gott ohne Verdienst uns zugewendet, seine Liebe in seinem Sohn. Darin steht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, keiner von uns hat das. Nicht, dass wir mit Gott gelebt hätten, keiner hat das. Sondern, dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden und für nichts anderes. Gott also und sein Handeln steht nicht im luftleeren Raum, ist nicht ziellos, ist gerichtet auf uns. Ganz klar, Jesus Christus hat ein für alle Mal für unsere Sünden gelitten. Der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe, das ist sein Ziel. Wie hat er das gemacht? Christus aber hat uns erlöst von dem Fluche des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns. Da er ward ein Blitzableiter des Zornes Gottes. Das Kreuz auf Golgatha, in einem Gleichnis gesprochen, ist der Blitzableiter des Zorns Gottes, der über all die stehen bleibt, die nicht unter dem Kreuze Jesu Christi stehen wollen. Durch seine Wunden haben wir deswegen in diesen Tagen extra herausgehoben, sind wir geheilt. Wir sind nicht wundersüchtig und wundergläubig, sondern wir glauben und vertrauen, dass die Wunden Jesu, dass sein vergossenes Blut uns mit Gott dem Vater verbindet, indem es uns gerecht macht und reinwäscht von aller Sünde. Das aber ist das ewige Leben, junge Freunde. Das ist ein Leben, das sich lohnt anzufangen, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen, indem sie ihn anerkennen, mit ihm leben, ihn lieben, ihren Leib ausliefern, alles ausliefern. Er ist um unserer Sünde willen getötet worden und er ist um unserer Gerechtigkeit willen von den Toten wieder auferweckt worden. Denn der Tod ist der Sünde Sold, aber nicht das letzte Wort. Die Gabe Gottes ist ewiges Leben, ausschließlich in Christus Jesus, unserem Herrn. Lassen Sie mich ein letztes Bild gebrauchen, um zu zeigen, was wir in Jesus Christus angesichts unserer Sünde und Verlorenheit haben. Vor gar nicht langer Zeit las ich in der Zeitung einen kurzen Artikel. Zwei Kinder gerieten mit ihren Füßen oder irgendwie in einen Wespenschwarm, in ein Loch, wo die sich ja hinein verkriechen. Und ein riesen Wespenschwarm kam heraus und war im Begriff, sich auf die Kinder zu stürzen als die nächsten Objekte. Und der Vater dieser Kinder stand ein paar Meter weiter. Und dann stürzte sich der Vater auf den Wespenschwarm zu und während er darauf zurannte, um die Wespen abzulenken und auf sich zu konzentrieren, im gleichen Moment schrie er ganz laut, so laut er konnte, lauft, lauft! Und indem er das schrie, liefen seine Kinder und er brach zusammen unter der Masse der Wespenstiche und starb. Wenn Sie ein Bild brauchen für das, was Jesus getan hat auf Golgatha, dann dieses. In demselben Moment, wo er die Sünde auf sich konzentriert und damit das Todesurteil, ruft er uns zu, lauf, lauf so schnell und so gut du kannst, weg in die andere Richtung, weg von der Sünde, weg von all dem, was dich verdirbt und dich töten will, weg von all dem, hin zu Jesus in ein neues Leben, das dich morgen beginnt, mit Jesus längst begonnen hat und heute beginnen kann für dich.